Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute tauchen wir ein in ein Thema, das mich persönlich seit Jahren fasziniert. Antike Handelsrouten. Die Lebensadern der antiken Welt.
Lebensadern, ja, das trifft es gut. Und das ist tatsächlich mehr als nur eine hübsche Metapher. Wenn man sich anschaut, was über diese Routen alles transportiert wurde, das waren nicht einfach Wege, auf denen Händler ihre Waren von A nach B geschleppt haben. Da flossen Ideen mit, Religionen, technologisches Wissen, künstlerische Ausdrucksformen, im Grunde alles, was Zivilisationen ausmacht.
Und das über unglaubliche Distanzen. Wir reden hier von einem Netzwerk, das im Westen bis nach Britannien reichte. Dort wurde vor allem Zinn gehandelt. Und im Osten bis nach Indien mit Gewürzen, Edelsteinen, Textilien. Das sind über 7000 Kilometer, wenn man die verschiedenen Routen zusammenrechnet. Stellt euch das mal vor. Und das Spannende ist, kein einzelner Händler hat diese Strecke komplett zurückgelegt. Das war ein gestaffeltes System. Zwischenhändler, Karawanenstationen, Umschlagplätze.
Was ich dabei immer wieder bemerkenswert finde, ist die Frage, wie die Welt davor aussah. Also bevor diese großen Netzwerke entstanden. Die Küstenregionen am Mittelmeer hatten natürlich schon früh Kontakt zueinander. Die Phönizier waren da echte Pioniere ab etwa 1100 vor Christus, also nachdem der Bronzezeitkollaps die alten Handelsstrukturen zerstört hatte. Aber das Hinterland? Da sah es ganz anders aus. Regionen abseits der Küsten und der großen Flüsse waren oft weitgehend abgeschnitten vom Austausch mit anderen Kulturen.
Das mit dem Hinterland finde ich besonders krass. Der Unterschied zwischen Küste und Hinterland war, naja, enorm ist fast untertrieben. Wenn du an einer Küste lebtest, hattest du Zugang zu Häfen, zu Schiffen, zu fremden Händlern. Du wusstest, was auf der anderen Seite des Meeres passiert. Aber 20, 30 Kilometer landeinwärts, hinter einem Gebirge, da konnte eine Gemeinschaft generationenlang ohne nennenswerten Kontakt zur Außenwelt existieren. Erst als Imperien wie das Römische Reich systematisch Straßen und Flussrouten ausbauten, änderte sich das wirklich.
Und zeitlich umspannen wir heute eine riesige Epoche. Wir fangen an bei der archaischen Periode, also so um 800 vor Christus, als die Griechen begannen, Kolonien im ganzen Mittelmeerraum zu gründen, bis hin zur
Spätantike im 6. Jahrhundert nach Christus. Also über 1300 Jahre Handelsgeschichte. Wahnsinn. In dieser Zeit haben sich die Strukturen natürlich massiv gewandelt. Von den ersten griechischen Handelsstützpunkten bis zum ausgeklügelten römischen Straßennetz mit über 80.000 Kilometern Länge.
Moment, lass mich das kurz einordnen, weil das ist ja das Verrückte. Diese Vernetzung ist kein modernes Phänomen. Wenn heute jemand von Globalisierung spricht, denkt man an Containerschiffe und Internet. Aber die Mechanismen, die dahinter stehen, die gab es in der Antike schon.
Forscher sprechen mittlerweile bewusst von einer antiken Proto-Globalisierung. Der Leidener Archäologe Miguel John Verslaus, er forscht genau zu diesem Thema der antiken Vernetzung, spricht von einer Beschleunigung der Lebenswelt, die schon im ersten Jahrtausend vor Christus einsetzte. Natürlich in anderer Intensität als heute, aber die Grundprinzipien waren dieselben. Wirtschaftliche Integration über riesige Räume, kulturelle Verflechtung, gegenseitige Abhängigkeiten.
Okay, also im Grunde heißt das, was wir heute erleben, ist nur die neueste Version von etwas ganz Altem. Und diese Handelsrouten haben nicht nur Wohlstand geschaffen und Arbeitsplätze, sie haben auch Innovationen vorangetrieben. Neue Technologien wie verbesserte Methoden der Glasherstellung verbreiteten sich über die Handelsrouten von Ost nach West. Religiöse Vorstellungen breiteten sich entlang der Handelswege aus. Das Christentum nutzte die römischen Handelsrouten für seine Verbreitung im Mittelmeerraum.
Und genau da wird es richtig spannend, weil wir uns heute die verschiedenen Routen im Detail anschauen. Die Seidenstraße, dieses gewaltige Netzwerk über 6400 Kilometer, auf dem nicht nur Seide reiste, sondern auch der Buddhismus. Die Bernsteinstraße, die Nord-Süd-Verbindung von der Ostsee bis zum Mittelmeer, wo Bernstein als Gold des Nordens gehandelt wurde. Und die Weihrauchstraße, auf der Karawanen kostbare Harze durch arabische Wüsten transportierten.
Harze, die zu den kostbarsten Luxusgütern der Antike zählten. Arabische Händler hatten das Monopol, die Preise waren astronomisch. Und wir sprechen über Piraterie, über Handelskriege, über Sklaven, die als Gladiatoren in römischen Arenen endeten. Also wirklich, das volle Spektrum.
Was mich dabei besonders beeindruckt, ist diese Doppelnatur. Einerseits Wohlstand, kulturelle Blüte, Wissenstransfer. Andererseits Konflikte, Ausbeutung, militärische Machtspiele um die Kontrolle der lukrativsten Routen.
Ja, und das ist eigentlich die große Klammer für heute. Diese Doppelnatur, die du gerade beschrieben hast. Diese Handelsnetze waren gleichzeitig Motor für Fortschritt und Schauplatz von Machtkämpfen. Also, wo fangen wir an?
Am besten beim Mittelmeer. Das war schließlich die Drehscheibe, an der sich alles kreuzte. Seewege, Landrouten, Flussverbindungen. Alles lief dort zusammen.
Dann lass uns genau da eintauchen.
Das Mittelmeer war also die große Drehscheibe. Und wenn man sich fragt, warum ausgerechnet dieses Meer so eine zentrale Rolle spielte, dann liegt das an mehreren Faktoren. Die Gewässer sind vergleichsweise ruhig. Es gibt hunderte Inseln, die als Zwischenstationen dienten. Und die Küsten sind gespickt mit natürlichen Häfen. Eigentlich war das Mittelmeer wie geschaffen für den Seehandel.
Wie geschaffen für den Seehandel, genau. Und die ersten, die das systematisch ausgenutzt haben, waren die Phönizier. Die saßen an der Levante-Küste, also im heutigen Libanon, und haben ab etwa 1100 vor Christus ein gewaltiges Netzwerk aufgebaut. Tyros, Sidon, Byblos, das waren ihre Heimathäfen und von dort aus haben sie Stützpunkte im gesamten Mittelmeer gegründet.
Die Dimension ist beeindruckend. Gades, das heutige Cadiz an der spanischen Atlantikküste, der römische Historiker Velleius Paterculus datiert die Gründung auf um 1100 vor Christus. Archäologisch belegt ist aber erst das späte 9. oder frühe 8. Jahrhundert, also fast 300 Jahre später. Jedenfalls war es einer der ältesten Posten, möglicherweise sogar vor Karthago. Das war ihr westlichster Punkt in Europa. Dazu kamen Utica in Nordafrika, Panormos auf Sizilien, das heutige Palermo, Stützpunkte auf Sardinien, auf Ibiza. Und an der marokkanischen Atlantikküste hatten sie mit Lixus und Mogador Posten, die wirklich am Rand der damals bekannten Welt lagen.
Wenn ich das richtig verstehe, war das also ein riesiges Netz von Gades bis Mogador. Aber wisst ihr, was mich an den Phöniziern immer noch mehr fasziniert? Die haben nicht nur Waren verschifft, die haben etwas mitgebracht, das vielleicht langfristig noch wichtiger war als jede Ladung Purpur oder Zedernholz.
Das Alphabet. Und das ist kein Zufall. Die Phönizier haben eine Konsonantenschrift mit nur 22 Zeichen entwickelt, weil ihre Händler ein Schriftsystem brauchten, das man schnell lernen konnte. Keilschrift oder Hieroglyphen? Viel zu komplex für Handelsverträge und Warenlisten auf Reisen. Die brauchten etwas Praktisches. Und dieses phönizische Alphabet wurde dann von den Griechen übernommen und weiterentwickelt. Die haben Vokale hinzugefügt. Und daraus entstand letztlich unser lateinisches Alphabet.
Das mit dem Alphabet finde ich besonders krass, weil, wenn man das weiterdenkt, im Grunde verdanken wir unsere heutige Schrift dem Umstand, dass phönizische Händler ihre Geschäfte dokumentieren wollten. Klingt verrückt, oder? Und das ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Handel weit mehr transportiert als nur Waren. Apropos, Wenn euch solche Zusammenhänge genauso fesseln wie uns, dann lasst gerne ein Abo da oder empfehlt den Podcast weiter. Das hilft uns enorm, solche Themen weiter aufzubereiten.
Aber zurück zu den Stützpunkten. Die mächtigste phönizische Gründung war natürlich Karthago. Gegründet um 814 vor Christus an der nordafrikanischen Küste, im heutigen Tunesien. Die Stadt lag strategisch auf einer Halbinsel, umgeben von Lagunen. Nur über einen schmalen Landstreifen mit dem Festland verbunden. Leicht zu verteidigen, perfekter Hafen.
Und Karthago wuchs rasant. Innerhalb eines Jahrhunderts nach der Gründung hatte die Stadt schon rund 30.000 Einwohner.
Und auf dem Höhepunkt im 4. Jahrhundert vor Christus galt Karthago als die reichste Stadt des Mittelmeerraums. Die kontrollierten weite Teile des westlichen Mittelmeerhandels, hatten Routen entlang der afrikanischen und iberischen Küste bis hoch zu den britischen Inseln. Und möglicherweise sogar bis nach Westafrika, wobei die Quellenlage da wirklich dünn ist.
Die Frage, wie weit die Karthager nach Süden vorgestoßen sind, ist tatsächlich eine der spannenden, offenen Fragen der Antike. Es gibt den Bericht über die Fahrt des Hanno, aber wie weit der wirklich gekommen ist, darüber streiten sich die Historiker bis heute.
Stimmt, das mit Hanno ist wirklich so ein weißer Fleck. Aber, ach, dann kamen ja die Griechen. Die haben zeitgleich ein eigenes Kolonisationsnetz aufgebaut. Von der Schwarzmeerküste bis nach Spanien.
Massalia, das heutige Marseille, war eine griechische Gründung. Syrakus auf Sizilien, Neapel in Italien. Die griechischen Kolonien dienten als Brückenköpfe für den Handel und förderten den kulturellen Austausch zwischen völlig verschiedenen Regionen.
Marseille, Syrakus, Neapel, also die ganze Infrastruktur war schon da. Und dann kamen die Römer und haben das Ganze auf ein anderes Level gehoben. Die nannten das Mittelmeer bezeichnenderweise Mare Nostrum, also unser Meer. Und das war kein leerer Anspruch. Die Römer haben ein ausgeklügeltes System von Häfen und Leuchttürmen geschaffen, ihre Kriegsflotten patrouillierten auf den Seewegen und sie haben den Handel durch diese militärische Sicherung massiv gefördert.
Naja, ich würde das nicht ganz so absolut auf die Seewege reduzieren. Die Flussrouten werden oft unterschätzt und die waren mindestens genauso wichtig für die Versorgung des Hinterlands.
Klar, weil du per Schiff viel mehr transportieren konntest als auf dem Landweg. Ein Lasttier schafft vielleicht 100 Kilo, ein Flussschiff mehrere Tonnen.
Der Nil als Ägyptens Lebensader, Nord-Süd-Verbindung. Die Rhone, die das Mittelmeer mit Zentralgallien verband. Rhein und Donau als Handelsadern in Mittel- und Nordeuropa. Über diese Flüsse transportierte man Massengüter, Getreide, Holz, Stein, Dinge, die auf dem Landweg schlicht zu schwer gewesen wären.
Und gerade der Rhein und die Donau hatten noch eine Doppelfunktion. Die waren nicht nur Handelsrouten, sondern gleichzeitig Grenzlinien des Römischen Reiches. Der Limes verlief ja teilweise entlang dieser Flüsse. Also Handel und militärische Kontrolle, Hand in Hand.
Was am Ende ein Bild ergibt von einem unglaublich komplexen Netzwerk. Seewege kreuzten sich mit Landrouten und Flussverbindungen und alles zusammen bildete dieses riesige System, das den Mittelmeerraum und weit darüber hinaus wirtschaftlich zusammenhielt.
Und jedes einzelne Element, ob phönizischer Stützpunkt, griechische Kolonie oder römischer Hafen, das war wie ein Knotenpunkt in einem Netz. Fiel einer weg, konnte der Handel über andere Wege fließen. Das System war erstaunlich resilient.
Das ist ein guter Punkt, weil das zeigt ja, all diese Seewege, Flussrouten und Kolonienetzwerke funktionierten natürlich nur, weil dahinter eine gewaltige Infrastruktur stand. Und da kommen wir zu einem Thema, das mich persönlich immer wieder beeindruckt: der römische Straßenbau.
Das römische Straßennetz umfasste über 80.000 Kilometer an Hauptstraßen. Und neuere Forschungen gehen sogar davon aus, dass es mit Nebenstraßen bis zu 300.000 Kilometer gewesen sein könnten. Pro Kilometer! Nein, insgesamt natürlich. Aber um das mal einzuordnen, das deutsche Autobahnnetz hat heute knapp 13.000 Kilometer.
Warte, 6-mal so lang wie unser gesamtes Autobahnnetz? Das muss man sich mal vorstellen. Und das Flaggschiff dieses Systems war die Via Appia. Nicht umsonst als Königin der Straßen bezeichnet. Die verband Rom mit Brindisi im Südosten, knapp 540 Kilometer, und wurde ab 312 vor Christus unter Appius Claudius Caecus gebaut. Zunächst bis Capua, dann schrittweise verlängert.
Was diese Straßen so bemerkenswert macht, ist der Aufbau. Das waren keine einfachen Schotterpisten. Die Römer haben regelrechte Ingenieursbauwerke in den Boden gelegt. Erst ein Fundament aus großen Steinen, das sogenannte Statumen. Dann grobkörniger Schotter. Dann feinerer Kies. Und obendrauf eine Deckschicht. In Italien oft gewölbte Basaltplatten, andernorts auch Kies, damit das Regenwasser abfließen konnte. Die großen Prachtstraßen, wie die Via Appia, konnten in Abschnitten bis zu 10 Meter breit werden, mit Fußwegen an den Seiten. War aber nicht überall so. Viele Straßen waren deutlich schmaler.
Und der Witz ist, 900 Jahre nach dem Bau hat der Historiker Procopius die Via Appia besucht und geschrieben, sie sei immer noch in hervorragendem Zustand. 900 Jahre! Die Trassen vieler dieser Straßen sind heute noch in Gebrauch. Die italienische Fernstraße SS7 folgt streckenweise der alten Via Appia. Und die griechische Autobahn A2 verläuft entlang der antiken Via Egnatia.
Die Via Egnatia ist ein gutes Stichwort. Die war die zentrale Ost-West-Verbindung auf dem Balkan. Von der Adriaküste bis nach Konstantinopel. Angelegt im 2. Jahrhundert vor Christus und strategisch enorm wichtig, weil sie die westlichen mit den östlichen Provinzen verknüpfte.
Und hier zeigt sich die Doppelfunktion, die bei römischen Straßen immer mitschwang. Die dienten nie nur dem Handel. Das waren gleichzeitig Militärstraßen. Legionen konnten in Eilmärschen Krisengebiete erreichen. Nachschub wurde transportiert. Nachrichten per Kurier übermittelt. Handel und Militär, das war im römischen Denken untrennbar verbunden.
Und die Straßen brauchten natürlich Brücken. Der Landhandel stoppte ja nicht einfach an einem Fluss.
Und da haben die Römer Maßstäbe gesetzt, die teilweise bis heute
stehen. Der Pont du Gard in Südfrankreich ist da das bekannteste Beispiel. Knapp 49 Meter hoch, 3 Arkadenebenen, komplett aus Kalksteinblöcken, ohne Mörtel zusammengefügt. Gebaut im 1. Jahrhundert nach Christus als Teil einer Wasserleitung von Uzès nach Nîmes, über 50 Kilometer Strecke.
Das Gefälle dieser Wasserleitung betrug je nach Quelle nur etwa 24 bis 34 Zentimeter pro Kilometer. Also auf 50 Kilometern Strecke gerade mal 12 bis 17 Meter Höhenunterschied. Und trotzdem transportierte das System bis zu 40.000 Kubikmeter Wasser am Tag. Allein durch Schwerkraft. Das ist Ingenieurskunst auf einem Level, das man sich erstmal vergegenwärtigen muss.
Und solche Bauwerke ermöglichten eben nicht nur die Wasserversorgung, sondern auch den Handel über Flüsse und Täler hinweg. Weil die Römer nicht nur Aquädukte bauten, sondern mit derselben Technik auch Straßenbrücken, die schwer beladene Karren tragen konnten.
Wobei, wenn wir schon bei Ingenieurskunst sind, die Infrastruktur an den Küsten war mindestens genauso beeindruckend. Die Häfen.
Ostia und der benachbarte Hafenkomplex Portus. Das waren Roms wichtigste Häfen. Wellenbrecher, Lagerhäuser, Leuchtturm, alles da. Die Römer haben dort ein komplettes Logistikzentrum aufgebaut, das die Versorgung der Hauptstadt sicherstellte. Und in Alexandria stand natürlich der Pharos-Leuchtturm, eines der 7 Weltwunder.
Der Pharos war geschätzt 120 bis 140 Meter hoch, aus Kalkstein und Granit. 3 Stockwerke übereinander, quadratischer Unterbau, dann ein achteckiger Mittelteil und ganz oben eine zylindrische Laterne mit Feuer, vermutlich verstärkt durch polierte Bronzespiegel, die das Licht laut Strabon bis zu 50 Kilometer weit sichtbar machten. 50 Kilometer. Unglaublich.
Und dann die Lagerhäuser, die sogenannten Horea. Das waren mehrstöckige Gebäude, die Waren vor Diebstahl und Witterung schützten. In Rom selbst gab es riesige Getreidespeicher. Die waren für die Versorgung der Bevölkerung absolut essentiell. Ohne diese Logistik hätte eine Stadt in der Größenordnung Roms schlicht nicht funktioniert.
Wenn man das alles zusammennimmt, Straßen, Brücken, Häfen, Lagerhäuser, dann sieht man erst, was für ein durchdachtes System das war. Die Handelsverbindungen existierten nicht einfach so, die wurden systematisch gebaut, gesichert und instand gehalten. Das war antike Logistik auf höchstem Niveau.
Von der Infrastruktur zu den ganz großen Verbindungen, den Fernhandelsrouten. Und da steht natürlich die Seidenstraße an erster Stelle. Über 6400 Kilometer vom Römischen Reich bis zum Hanreich in China. Aber was wichtig ist, der Name ist eigentlich irreführend. Es war keine einzelne Straße, sondern ein verzweigtes Netzwerk aus Karawanenwegen. Mit Abzweigungen, Alternativrouten, Oasenstädten als Zwischenstationen.
Und was oft unterschätzt wird, wir hatten es eingangs schon erwähnt, kein einzelner Händler hat diese gesamte Strecke zurückgelegt. Das funktionierte als Stafettensystem. Ein Händler brachte seine Waren vielleicht von Xi'an bis nach Samarkand. Dort übernahm ein anderer bis Persien. Und von Persien ging es weiter Richtung Mittelmeer. Die Waren wechselten mehrfach den Besitzer, bevor sie am Ziel ankamen.
Das heißt, wenn ein Römer sich in Seide kleidete, hatte dieses Tuch wahrscheinlich 5, 6 verschiedene Besitzer gehabt. Und bei jedem Wechsel stieg der Preis.
Und damit erklärt sich auch, warum Seide am Ende in Rom so unfassbar teuer war. Es gab sogar Kleidervorschriften. Tiberius verbot Männern, Seide zu tragen, um den Luxus einzudämmen. Der Goldabfluss nach Osten war ein echtes Problem. Seneca hat das scharf kritisiert. Aber die Kaiser selbst? Die trugen trotzdem Seide. Das Zeug wurde buchstäblich mit Gold aufgewogen.
Aber Seide war nur eines der Handelsgüter. Über die Seidenstraße wanderten auch Gewürze, Edelsteine, Glas und natürlich Ideen und Wissen. Der Buddhismus zum Beispiel verbreitete sich über dieses Netzwerk bis nach Zentralasien. Später, im Mittelalter, kamen dann auch Technologien wie die Papierherstellung nach Westen. Und der Islam breitete sich aus.
Das heißt ja im Umkehrschluss, dass die Seidenstraße eigentlich gar nicht primär eine Handelsroute war, sondern ein Informationskanal. Ja, Waren wurden transportiert, aber der kulturelle Transfer war mindestens genauso bedeutend.
Informationskanal, das gefällt mir. Weißt du, was mich daran am meisten überrascht? Dass es parallel dazu noch ganz andere Routen gab. Die Bernsteinstraße zum Beispiel, die in die andere Richtung verlief. Von Nord nach Süd.
Von der Ostseeküste bis ans Mittelmeer. Die Hauptroute, die Plinius der Ältere beschrieben hat, lief von der Danziger Bucht über die Weichsel, dann durch die Mährische Pforte nach Carnuntum an der Donau. Das liegt etwa 40 Kilometer östlich vom heutigen Wien. Und von dort weiter über Emona, das heutige Ljubljana, bis nach Aquileia an der Adria. Rund 900 Kilometer.
Und Aquileia war dann der große Umschlagplatz, wo der Bernstein ins römische Handelsnetz eingespeist wurde. Die Stadt wurde 181 vor Christus gegründet und lag strategisch perfekt als Knotenpunkt zwischen den nördlichen Provinzen und dem Mittelmeer.
Bernstein, das Gold des Nordens, der war bei den Römern extrem begehrt. Plinius berichtet, dass eine kleine Bernsteinfigur für 1000 Denare verkauft wurde. Mehr als ein gesunder Sklave kostete. Die Römer verwendeten ihn für Schmuck, für Amulette, denen man medizinische Wirkung zuschrieb, und als Dekoration. Der galt als Sonnenstein, hatte fast mythischen Status.
Man darf auch nicht vergessen, dass es bei der Bernsteinstraße nicht nur eine Route gab. Es gab auch griechische Varianten über die Schwarzmeerküste und westliche Routen über den Rhein und die Rhone bis nach Massalia. Das war ein ganzes Bündel von Wegen, die je nach politischer Lage genutzt oder aufgegeben wurden.
Da bin ich mir nicht so sicher, ob es wirklich ein Bündel war oder ob die sich eher unabhängig voneinander entwickelt haben. Aber egal, dann kommen wir zur Weihrauchstraße, die in gewisser Weise die exotischste der großen Routen war. Die verband den Süden der arabischen Halbinsel mit dem Mittelmeerraum. Weihrauch war das Haupthandelsgut und der war in der Antike enorm wertvoll. Nicht nur für religiöse Rituale, sondern auch als Medizin und Parfüm.
Und wer diese Route kontrollierte, wurde steinreich. Die Nabatäer mit ihrer Hauptstadt Petra sind das beste Beispiel. Petra lag an einem strategischen Knotenpunkt, wo sich die Weihrauchstraße in zwei Zweige teilte. Nordwestlich nach Gaza und nordöstlich nach Damaskus. Die Nabatäer kassierten Zölle und betrieben Zwischenhandel.
Und das Geniale an Petra war die Wasserversorgung. Mitten in der Wüste haben die Nabatäer ein ausgeklügeltes System aus Zisternen, Staudämmen und Wasserleitungen angelegt. Um nicht nur die eigene Bevölkerung zu versorgen, sondern auch die durchziehenden Karawanen. Auf dem Höhepunkt lebten dort 30.000 bis 40.000 Menschen. In der Wüste, das ist irre.
Und die Weihrauchstraße war natürlich auch ein Weg für kulturellen Austausch. Wobei man sagen muss, im Norden dominierten aramäisch beeinflusste Schriften wie das Nabatäische, das sich unabhängig vom Südarabischen entwickelte. Aber der Grundmechanismus stimmt. Händler brauchen Schrift und Handel fördert Schriftkultur.
Bleibt noch der Indienhandel. Der lief über eine Seeroute durch das Rote Meer und den Indischen Ozean.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Und hier kommt der eigentliche Gamechanger, die Monsunwinde. Das arabische Wort Mausim bedeutet Jahreszeit. Und genau darum geht es. Im Sommer, von Juli bis September, weht der Südwestmonsun und treibt Schiffe direkt vom Roten Meer nach Indien. Im Winter dreht der Wind. Der Nordostmonsun ermöglicht die Rückfahrt. Griechische Seefahrer, allen voran Eudoxos von Kysikos und später ein Kapitän namens Hippalus, haben dieses System im 2. und 1. Jahrhundert vor Christus für den römischen Handel nutzbar gemacht.
Die Überfahrt von den ägyptischen Häfen Myos Hormos oder Berenike bis nach Indien dauerte dann nur noch 40 bis 60 Tage bei günstigem Wind. Die gesamte Handelssaison, Hin- und Rückfahrt mit Wartezeiten und Handel vor Ort, umfasste etwa 9 Monate. Und aus den ägyptischen Häfen sollen bis zu 120 Schiffe pro Jahr aufgebrochen sein. Pro Jahr. Wahnsinn.
Das war systematisch genutztes Naturwissen für den Fernhandel. Und über diese Route kamen dann Gewürze, Edelsteine und Textilien nach Rom, die dort als absolute Luxusgüter galten.
Was mich bei all diesen Routen beeindruckt, ist, wie unterschiedlich sie waren. Karawanenwege durch Wüsten, Seefahrten über den offenen Ozean, Überlandrouten durch Gebirge. Und doch waren sie alle Teil desselben Systems, das die antike Welt zusammenhielt.
Die Routen standen also, die Infrastruktur war da. Aber was wurde eigentlich konkret transportiert? Und da muss man unterscheiden zwischen dem, was die Wirtschaft am Laufen hielt, und dem, was den Luxus befriedigte. Denn das sind zwei völlig verschiedene Welten.
Aber warte, Carmen, bevor du loslegst. Also, ich finde es wichtig, dass wir da wirklich mal genau hinschauen, weil die meisten denken ja immer nur an Seide und Gold, oder?
Genau. Fangen wir mit dem Fundament an. Getreide, Olivenöl und Wein. Das waren die drei Säulen des antiken Handels. Und gerade beim Getreide wird es politisch. Denn Rom konnte seine Bevölkerung nicht aus eigener Produktion ernähren. Die Stadt war vollständig abhängig von Importen aus Ägypten, Nordafrika und Sizilien. Schätzungen gehen von 150.000 bis 400.000 Tonnen Weizen pro Jahr aus, die Rom brauchte.
Und die Verteilung war staatlich organisiert. Die sogenannte Annona. Das war das Versorgungssystem, das unter Augustus fest institutionalisiert wurde. Ein Praefectus Annonae, ein Ritter im Rang, war verantwortlich für Einkauf, Transport, Lagerung und Verteilung. Auf dem Höhepunkt erhielten bis zu 320.000 berechtigte Bürger monatlich Getreiderationen, verteilt über Marken, sogenannte Tesserei.
Das war keine reine Wohltätigkeit. Das war knallharte Machtpolitik. Wer die Getreideversorgung kontrollierte, kontrollierte die Stimmung in der Stadt. Jeder Kaiser wusste, wenn das Brot ausbleibt, gibt es Aufstände. Der Politiker Clodius Pulcher hat 58 vor Christus die kostenlose Getreideverteilung eingeführt. Und das war natürlich ein populistischer Schachzug, der ihm enorme Beliebtheit einbrachte.
Also quasi antikes Welfare. Wenn ich das richtig verstehe, war das ein Machtinstrument, genauso wie ein Sozialprogramm. Aber jetzt von den Grundnahrungsmitteln zu den Luxusgütern. Und da wird es richtig spannend. Seide aus China, Gewürze, Edelsteine, Elfenbein. Diese Waren erzielten astronomische Preise. Und es gab tatsächlich Versuche, den Seidenkonsum einzudämmen, weil zu viel Gold nach Osten abfloss.
Das war nichts anderes als antiker Handelsprotektionismus. Die Römer konsumierten Luxus in Mengen, die ihre eigene Wirtschaft belasteten. Plinius der Ältere hat sich darüber beklagt, dass jährlich 100 Millionen Sesterzen für den Handel mit Indien, China und Arabien zusammen draufgingen.
Und bei Gewürzen muss man mit einem verbreiteten Mythos aufräumen. Die Idee, dass Pfeffer und Zimt benutzt wurden, um verdorbenes Fleisch zu überdecken, kompletter Unsinn. Gewürze waren viel teurer als frisches Fleisch. Das waren Statussymbole und Medizin. Pfeffer, Zimt, Muskat. Wer damit würzte, zeigte seinen Wohlstand.
Dann die Rohstoffe, die für Handwerk und Rüstungsproduktion essentiell waren. Zinn aus Britannien. Gold aus Dakien, dem heutigen Rumänien. Eisen aus Noricum, also dem heutigen Österreich. Ohne diese Importe hätte das Römische Reich seine Legionen nicht ausrüsten können. Der Handel mit diesen Rohstoffen hat in den Provinzen den Bergbau und die Metallurgie erst richtig vorangetrieben.
Und dann gab es die Manufakturwaren. Keramik, Textilien, Metallarbeiten. Die wurden oft über weite Strecken gehandelt.
Terra Sigillata ist da das Paradebeispiel. Diese rotglasierte Feinkeramik aus gallischen und italischen Werkstätten war so etwas wie das Markenprodukt des Römischen Reiches. Man findet sie überall. In ganz Europa, in Nordafrika und Scherben tauchten sogar in Indien auf. Das zeigt einfach, wie vernetzt das Reich wirtschaftlich war.
Das erinnert mich an das Gespräch, das wir neulich über antike Marken hatten. Aber jetzt kommen wir zu einem Thema, das man nicht ausklammern darf, auch wenn es unbequem ist. Der Sklavenhandel.
Das ist ein Aspekt, der in der Antike völlig normal war und den man aus heutiger Sicht natürlich nur als zutiefst verwerflich bezeichnen kann. Sklaven wurden als Kriegsbeute erworben, durch Piraterie verschleppt. Manchmal wurden ganze Bevölkerungen nach Eroberungen versklavt. Das war ein enormer Wirtschaftsfaktor.
Die Insel Delos im östlichen Mittelmeer war zeitweise der größte Sklavenmarkt der antiken Welt. Manche dieser Menschen endeten als Haussklaven, andere in Bergwerken unter grauenhaften Bedingungen und einige wurden zu Gladiatoren in den römischen Arenen ausgebildet. Der Sklavenhandel hat die gesamte antike Gesellschaft durchzogen. Wirtschaftlich und sozial.
Und das Ganze musste natürlich finanziert werden, was uns zum Münzwesen bringt.
Im 7. Jahrhundert vor Christus kamen die ersten Münzen aus Lydien. Die Griechen haben das dann übernommen und verbreitet und das hat den Handel grundlegend verändert. Vorher musste man Waren gegen Waren tauschen oder Edelmetall abwiegen. Mit Münzen hatte man plötzlich ein verlässliches Zahlungsmittel. Die Römer übernahmen das System und verfeinerten es. Der Denarius wurde zur Leitwährung im gesamten Mittelmeerraum. So etwas wie der Dollar der Antike.
Und parallel entwickelte sich ein erstaunlich ausgefeiltes Bankensystem. In den Tempeln von Delos und Ephesos wurden schon in hellenistischer Zeit Einlagen verwahrt und Kredite vergeben. Dann kamen die römischen Argentarii, die professionellen Bankiers. Die führten Kontenbücher, nahmen Einlagen an, vergaben Zinsdarlehen.
Und das Faszinierende, die boten sogar Überweisungen zwischen verschiedenen Städten an. Nicht durch physischen Geldtransport, sondern über ein Netzwerk verbundener Bankiersfamilien. Wohlhabende Argentarii, wie die Sulpicii aus Pompeji, deren Wachstäfelchen wir sogar noch haben, die finanzierten sogar Seehandel. Die arbeiteten mit Partnern in anderen Städten zusammen. Wenn du in Rom Geld eingezahlt hast, konnte jemand in Ephesos den Betrag über eine Permutatio, einen Wechselbrief, abheben, weil die Bankiers ihre Bücher untereinander abglichen.
Diese Permutatio war natürlich kein Scheck im modernen Sinn. Das lief über persönliche Netzwerke und Vertrauen. Aber funktional war es eine frühe Form des internationalen Zahlungsverkehrs. Und ohne diese Finanzinfrastruktur wäre der Fernhandel in dem Ausmaß schlicht nicht möglich gewesen.
Ach, und was ich noch sagen wollte, was der Handel mit den antiken Gesellschaften gemacht hat, geht weit über die reine Wirtschaft hinaus. Schauen wir uns mal die Handelsstädte an. Athen, Korinth, Milet. Die griechischen Stadtstaaten verdankten ihren Aufstieg zu einem großen Teil dem Handel. Der Piräus, Athens Hafen, war ein pulsierendes Zentrum, wo Waren und Menschen aus der gesamten bekannten Welt zusammenkamen.
Ja und nein. Also einerseits war das natürlich Güteraustausch, klar. Aber in diesen Handelsstädten entstand eben auch eine neue soziale Schicht wohlhabender Kaufleute, die dann Kunst und Wissenschaft förderten. Ohne den Reichtum aus dem Handel hätte es die kulturelle Blüte des klassischen Griechenlands in dieser Form wohl nicht gegeben.
Und die römische Metropole profitierte davon in einem beispiellosen Ausmaß. Die Stadt wuchs auf über 1 Million Einwohner an. Eine Größenordnung, die ohne dieses hochentwickelte Handelssystem schlicht undenkbar gewesen wäre. Das Forum Romanum und später die Kaiserforen waren nicht nur politische Bühnen, sondern gleichzeitig wirtschaftliche Zentren. Da wurden Geschäfte gemacht, die den gesamten Mittelmeerraum betrafen.
Wobei die soziale Stellung der Händler in der antiken Welt durchaus zwiespältig war. Einerseits wurden sie in der Literatur gerne als gierig und unmoralisch dargestellt. Cicero zum Beispiel hat sich abfällig über den Kleinhandel geäußert. Aber andererseits erlangten erfolgreiche Kaufleute enormen Reichtum und damit realen politischen Einfluss.
In der Kaiserzeit stiegen manche Großhändler, die Negoziatores, sogar in den Ritterstand auf. Das war der zweithöchste Stand nach den Senatoren. Also einerseits gesellschaftlich schief angesehen, andererseits mit echtem Zugang zur Macht. Diese Spannung zieht sich durch die gesamte Antike.
Und über diese Handelsverbindungen transportierten die Menschen eben nicht nur Waren, sondern auch Ideen. Griechische Philosophie gelangte nach Rom. Ägyptische Kulte verbreiteten sich im Mittelmeerraum. Persische Mode beeinflusste die römische Kleidung. Die Bibliothek von Alexandria, das größte Wissenszentrum der Antike, profitierte enorm vom regen Austausch mit Händlern aus aller Welt.
Und die religiöse Dimension ist ein enorm spannendes Feld. Das Christentum nutzte die römischen Handelsrouten für seine Ausbreitung, das hatten wir eingangs schon angesprochen. Aber auch Mysterienkulte wie der Mithraskult oder der Isiskult verbreiteten sich über Händler und Seeleute im gesamten Römischen Reich. Diese Kulte boten was Persönlicheres als die offizielle Staatsreligion und haben dadurch zur religiösen Vielfalt der antiken Welt beigetragen.
Und über die Seidenstraße gab es möglicherweise sogar Kontakte zwischen buddhistischer und griechischer Gedankenwelt.
Ja, die gandharische Kunst ist dafür ein faszinierender Beleg. Im heutigen Nordwestpakistan und Ostafghanistan entstand ab dem 1. Jahrhundert nach Christus eine Kunstform, in der Buddha plötzlich in menschlicher Gestalt dargestellt wurde. Vorher kannte man nur Symbole wie den Stupa. Und diese Buddha-Statuen tragen griechisch-römische Togen, haben gelocktes mediterranes Haar, werden von Figuren begleitet, die aussehen wie Herakles,
Das ist hellenistischer Stil in buddhistischer Ikonografie. Wahnsinn.
Herakles neben Buddha. Das muss man sich mal vorstellen. Eine echte kulturelle Fusion entlang der Handelsrouten. Wobei man bei der Frage, wie weit der philosophische Austausch wirklich ging, vorsichtig sein muss. Dass griechische und buddhistische Ideen sich gegenseitig beeinflusst haben könnten, ist möglich. Aber die Richtung und Tiefe dieses Einflusses ist in der Forschung durchaus umstritten.
Was uns zur diplomatischen Seite bringt. Entlang der Seidenstraße entwickelte sich ja ein Netzwerk von Gesandtschaften und diplomatischen Beziehungen, das von Rom bis nach China reichte.
Kaiser Augustus soll angeblich sogar Gesandte an den Hof des Han-Kaisers geschickt haben. Die Quellenlage dazu ist allerdings unsicher, das muss man deutlich sagen. Aber allein die Tatsache, dass solche Kontakte überliefert werden, zeigt die Dimension dieser Vernetzung.
Ja, die Quellenlage ist da wirklich dünn. Aber was wir sicher wissen, jetzt wird es auch konfrontativ. Denn die Kontrolle über lukrative Handelsverbindungen war einer der Hauptgründe für die großen Kriege der Antike.
Die punischen Kriege sind das Paradebeispiel. Karthago. Diese enorm reiche Handelsmetropole, die den westlichen Mittelmeerhandel dominierte. Und Rom, das als aufstrebende Macht genau diese Kontrolle beanspruchte. Über mehr als ein Jahrhundert, von 264 bis 146 vor Christus, kämpften sie um die Vorherrschaft. Das waren nicht nur Handelskriege, da spielten auch kulturelle und machtpolitische Faktoren rein. Aber der wirtschaftliche Kern, die Kontrolle der Seewege zwischen Sizilien, Nordafrika und Spanien, der war zentral.
Und die Diadochenkriege nach Alexanders Tod kann man ähnlich lesen. Die Ptolemäer in Ägypten und die Seleukiden in Syrien führten erbitterte Kämpfe um die Levante. Und die war eben der Knotenpunkt des Handels zwischen dem östlichen Mittelmeer und dem fernen Osten.
Dennoch war die wohl spektakulärste militärische Operation im Zusammenhang mit Handelsrouten die Piratenbekämpfung des Pompeius. 67 vor Christus.
Die kilikischen Piraten hatten das östliche Mittelmeer ja praktisch lahmgelegt zu dem Zeitpunkt.
Die Lex Gabinia gab Pompeius ein außerordentliches Kommando. Je nach Quelle 270 bis 500 Schiffe, 120.000 Mann Infanterie, Befehlsgewalt über das gesamte Mittelmeer und die Küsten bis 50 Meilen landeinwärts. Er teilte das Mittelmeer in 13 Sektoren auf, wies jedem einen Legaten zu und trieb die Piraten systematisch in die Enge. Innerhalb von nur 3 bis 4 Monaten waren sie besiegt, 120 Stützpunkte erobert, etwa 10.000 Seeräuber getötet und 20.000 gefangen genommen.
3 bis 4 Monate für das gesamte Mittelmeer. Das war militärische Logistik auf höchstem Niveau. Und gleichzeitig natürlich ein enormer PR-Erfolg für Pompeius, der seinen weiteren politischen Aufstieg sicherte.
Und es zeigt, wie existenziell die Sicherheit der Seewege für die antike Wirtschaft war. Ohne sichere Handelswege kein Fernhandel. Ohne Fernhandel keine Versorgung Roms. Ohne Versorgung kein Imperium. So einfach war die Rechnung.
Ohne Fernhandel kein Imperium. Das bringt es auf den Punkt. Und was bleibt nun von all dem? Die antiken Handelsnetze sind natürlich längst Geschichte, aber ihr Erbe ist erstaunlich greifbar. Viele der Routen, die in der Antike etabliert wurden, blieben nach dem Niedergang des Römischen Reiches bestehen. Die Via Ignatia etwa, diese zentrale Ost-West-Verbindung auf dem Balkan, wurde vom Byzantinischen Reich übernommen, ausgebaut und weitergenutzt.
Und dann traten neue Akteure auf den Plan, die auf genau diesen antiken Fundamenten aufbauten. Venedig und Genua entwickelten sich zu mächtigen Handelsmächten, die die Verbindungen zwischen Europa und dem Orient kontrollierten. Die Hanse dominierte den Handel in Nord- und Ostsee. Diese mittelalterlichen Netzwerke waren in vielerlei Hinsicht die direkten Erben der antiken Strukturen.
wobei die archäologischen Zeugnisse am eindrücklichsten zeigen, wie weit diese Vernetzung tatsächlich reichte. Amphoren aus dem Mittelmeerraum, die an der Nordseeküste gefunden wurden. Chinesische Seide in römischen Gräbern. Indische Gewürze, die in ägyptischen Mumien nachgewiesen werden konnten. Das sind keine Einzelfunde. Das sind Puzzleteile eines riesigen Handelsnetzes.
Und der vielleicht beeindruckendste archäologische Fund überhaupt in diesem Kontext ist das Schiffswrack von Uluburun. Ein Schwammtaucher hat es 1982 zufällig vor der türkischen Küste bei Kaş entdeckt, in nur 60 Metern Tiefe. Das Schiff sank um 1300 vor Christus und es trug über 20 Tonnen Fracht. An Bord fand man
10 Tonnen Kupferbarren aus Zypern, 1 Tonne Zinnbarren, deren Herkunft bis heute debattiert wird, ob die nun aus Zentralasien oder doch aus Cornwall oder dem Erzgebirge kamen, dazu über 150 Rohglasbarren in Kobaltblau und Türkis, Elfenbein aus Afrika, Ebenholz, Straußeneier als Luxusobjekte.
Und das Schiff selbst war nur 15 Meter lang, gebaut aus libanesischer Zeder. An Bord fanden sich auch 150 kanaanäische Amphoren, gefüllt mit Pistazienharz, dazu Granatäpfel, Mandeln, Gewürze wie Schwarzkümmel und Koriander. Waffen aus verschiedensten Kulturen, mykenische, kanaanäische, zyprische. Ein einzelnes Schiff, das Waren aus 3 Kontinenten transportierte.
Die Ausgrabungen haben von 1984 bis 1994 gedauert. Über 22.000 Tauchgänge. Und wisst ihr, was da besonders heraussticht? Man hat den Zahn einer Hausmaus aus Syrien gefunden, der darauf hindeutet, dass das Schiff seinen letzten Halt wohl in Ugarit hatte. Eine Maus, die uns noch über 3000 Jahren noch verrät, woher dieses Schiff kam.
Das ist eine Zeitkapsel. Ein Mikrokosmos des bronzezeitlichen Fernhandels, eingefroren in dem Moment, als das Schiff unterging. Und es zeigt, dass schon weit vor den Griechen und Römern ein unglaublich komplexes Handelsnetz im östlichen Mittelmeer existierte. Über 2700 Kilometer weit, von Zypern über die Levante bis nach Ägypten, in die Ägäis und bis nach Italien. 7 Kulturen auf 3 Kontinenten, verbunden durch Handel.
Und damit schließt sich der Bogen zu dem, was wir die ganze Episode besprochen haben. Weitreichende Handelsbeziehungen sind keine Erfindung der Neuzeit. Sie sind tief in der menschlichen Geschichte verwurzelt. Seit mindestens 3.500 Jahren. Die Mechanismen haben sich verändert, aber die Grundprinzipien, der Austausch von Waren, Ideen und Kulturen über weite Entfernungen, die sind im Kern gleich geblieben.
3.500 Jahre. Lass das mal sacken. Und das ist auch keine rein akademische Beobachtung. Die antiken Erfahrungen zeigen, dass wirtschaftliche Verflechtungen Wohlstand schaffen können, aber auch Abhängigkeiten und Konflikte. Die punischen Kriege, die Pirateriebekämpfung, das waren antike Antworten auf Probleme, die uns in anderer Form bis heute beschäftigen.
Im Grunde erinnern uns diese antiken Handelsrouten daran, dass wir Teil einer sehr langen Geschichte des Austauschs und der interkulturellen Begegnung sind. Die Verbindungswege haben sich gewandelt, von Karawanenpfaden zu Containerschiffen. Aber der menschliche Antrieb dahinter, der ist derselbe.
Und damit sind wir am Ende unserer Reise entlang der antiken Handelsrouten angekommen. Ich finde, es gibt wenige Themen, die so deutlich zeigen, wie komplex und vernetzt die antike Welt bereits war.
Absolut. Und wenn euch dieses Thema genauso fasziniert hat wie uns, dann schaut gerne mal auf battlemerchant.com vorbei. Im Blog findet ihr noch viele weitere Artikel zu historischen Themen. Und im Shop gibt es ein umfangreiches Sortiment für alle, die Geschichte nicht nur lesen, sondern auch erleben wollen.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.